In Römer 5, Vers 3 bis 5 stehen die folgenden Sätze. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Geduld wirkt, die Geduld aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Liebe Gemeinde, wir sind im Allgemeinen nicht der Auffassung, dass wir uns der Trübsale rühmen sollen. Trübsale, das bedeutet Probleme, Schwierigkeiten, Bedrängnisse im täglichen Leben. Und die wenigsten unter uns glauben, dass sie dabei geduldiger werden und am Ende hoffnungsvoll. Wir sind da eher gegenteiliger Meinung. Wir rühmen uns des Erfolgs. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass uns etwas gelingt. Und dabei loben wir uns selbst. Oder wollen wenigstens dafür gelobt werden, wenn und dass es uns gelingt. Folglich ist unser Leben auch darauf ausgerichtet, Schwierigkeiten zu vermeiden, wenn man ihnen schon nicht ausweichen kann, sie zu beseitigen oder am besten sie zu verhindern. Das ist die stärkste Motivation des Menschen in dieser Welt. Wir wünschen uns und anderen, dass es im Leben glatt geht. Und wenn sich das bestätigt, fassen wir Hoffnung. Nichts kann unsere Hoffnung stärker beeinträchtigen, in Frage stellen, untergraben oder gar zerstören, als immer neue Schwierigkeiten, Bedrängnisse, Enttäuschungen und Widerstände. Wir fassen Hoffnung, wenn sich das Leben nach unseren Erwartungen zu richten scheint. Scheitern unsere Vorstellungen, so zerbricht unsere Hoffnung. Auch Menschen, die auf Jesus ihre Hoffnung gesetzt hatten, machten diese Erfahrung im Schatten des Kreuzes. So erzählten die Jünger dem ihnen unbekannten Jesus auf dem Weg nach Emmaus über den ihnen bekannten Jesus. Wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen werde. Und so kann man sich in Jesus täuschen. Am schlimmsten ist es offenbar, wenn wir von einem Menschen enttäuscht werden, auf den wir unsere Hoffnungen gesetzt haben. Und wie tief muss der Mensch in Traurigkeit, Resignation und Dunkelheit versinken, wenn er gar auf einen Menschen seine Erlösungshoffnungen gesetzt hat, wie es die Jünger im Blick auf Jesus taten. 3 Jahre mit Jesus leibhaftig gelebt haben, auf ihn begründet seine Hoffnungen setzen und dann enttäuscht werden. Die Denkweise der Bibel entspricht aber nicht der Denkweise unseres Alltags. Die Denkweise der Bibel ist aber auch nicht einfach das Gegenteil der Denkweise unseres Alltags. So einfach geht das nicht. Wir können zunächst einmal in der Bibel nur entdecken, dass die Denkweise der Bibel anders ist als die Denkweise unseres Alltags. Diese biblischen Denkweise und ihrer Andersartigkeit wollen wir nachgehen, um dem Geheimnis der Hoffnung auf die Spur zu kommen, von der die Bibel redet. Denn Hoffnung ist eine unentbehrliche Lebenskraft, was immer auch geschehen mag, worauf und auf wen auch immer wir unsere Hoffnungen richten mögen, wie viel oder wenig wir enttäuscht worden sind im Leben, was uns gelingt oder wo wir versagen mögen. Hoffnung ist eine unentbehrliche Lebenskraft. Darum sollte man keinen Menschen tadeln, der auf irgendetwas oder auf irgendjemand seine Hoffnung setzt. Ob wir selbst diese Hoffnung des anderen als trügerisch betrachten, ist nicht gefragt. Hauptsache, er hofft. Gefragt sind wir allerdings dann, wenn sich eine Hoffnung als trügerisch herausstellt und der Mensch an seiner Enttäuschung zu zerbrechen droht. Wenn er Umschau hält nach Menschen, die noch hoffen, es mag ein gewaltiger Augenblick im Leben eines Menschen sein, wenn er entdeckt, dass es gar keine Hoffnung an sich gibt. Es gibt nur hoffende Menschen oder enttäuschte Menschen. Es gibt keine Hoffnung an sich. Wir sind dazu berufen, hoffnungsvolle Menschen zu werden. Menschen, deren Hoffnung auch im Angesicht des Todes nicht in tödliche Traurigkeit versinkt. Wir sind auch zu der Bereitschaft berufen, über den Grund unserer Hoffnung Rechenschaft zu geben, wenn wir danach gefragt werden. Wie also werden wir hoffnungsvolle Menschen? Hoffnung hat immer einen Grund. Mag sie bei einem jungen Menschen aus natürlicher Lebenskraft heraus einfach auf das Leben gerichtet sein? Wir erziehen ja unsere Kinder, klug und weise wie wir sind, immer in kleinen Schritten auf Hoffnung hin. Wir machen ihnen immer Hoffnung, wenn sie jammern, dass es besser wird. Es ist eine große Kunst, ein Kind, das von der Schule enttäuscht ist, wieder hoffnungsvoll zu machen. Es ist eine große Kunst, ein Kind, das an sich selbst enttäuscht ist, wieder hoffnungsvoll zu machen. Und häufig machen wir das mit kleinen Geschenken. Und dann sagen wir, dass größere kommen werden. Wir versuchen einem Menschen zu zeigen, dass das Leben voller Schätze ist und man darauf hoffen kann. Warum sonst spielen die Leute Lotterie? Denn es ist doch interessant, dass bei solchen Spielen eigentlich jeder weiß, dass von Hunderttausenden nur eine Handvoll wirklich gewinnen können, aber alle hoffen. Sie hoffen, zu den wenigen zu gehören. So mag es sein, dass nicht nur ein jüngerer Mensch, sondern auch ein älterer Mensch aus natürlicher Lebenskraft auf die Chance, auf den Zufall hofft. Aber mit der Zeit braucht Hoffnung einen Grund und nicht nur ein Ziel. Hoffnung ist nämlich die Kraft, die uns heute mit der Zukunft verbindet und die die Zukunft mit uns heute verbindet. Hoffnung führt über die gegenwärtige Lage hinaus und aus der gegenwärtigen Lage heraus. Das ist der Sinn der Hoffnung. Unsere Generation, das heißt die jüngeren und die älteren Menschen, sind vielleicht darum so gefährdet, weil sie geneigt sind, alles in der Gegenwart vom Leben zu erwarten. Alles möglichst im Heute. Und mancher ältere Mensch wagt nicht auf den Himmel zu warten und möchte doch noch gerne aus der Erde möglichst viel mitnehmen. An Erfahrungen, an Eindrücken. Und es ist, als ob es nicht aufhören würde, das Bedürfnis, das Leben auszusaugen. Hier und jetzt, hier und heute und nicht erst einst. Es wäre denkbar, dass wir als eine Generation uns so sehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren, weil wir an die Hoffnung nicht mehr, an die Zukunft nicht mehr glauben. Wir trauen der Zukunft nicht. Hoffnung aber verbindet Gegenwart und Zukunft. Sie bezieht ihre Kraft aus dem Ziel in der Zukunft und ihre Tragfähigkeit in der gegenwärtigen Erfahrung. Im Hebräerbrief steht der Satz, den manche von uns kennen werden. Er lautet so: Es ist der Glaube, aber eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Wie also werden wir hoffnungsvolle Menschen? Denn hoffnungsvolle Menschen bringen eine unsichtbare Zukunft als eine Kraft in die sichtbare Gegenwart. Erstens, im Hintergrund dessen, was uns die Bibel lehrt in ihrer Denkweise, ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Daraufhin sind wir berufene Menschen. Wir sind geboren auf die Herrlichkeit Gottes hin. Mit der Herrlichkeit Gottes sollten wir uns beschäftigen, statt mit der Herrlichkeit des Menschen. Unsere Welt ist erfüllt mit einem Staunen über das, was der Mensch alles kann. Und in der Tat, er kann sehr viel. Und was im Menschen alles steckt. Und in der Tat, das ist erstaunlich. Aber wehe uns, wenn uns das den Blick verdunkelt für das, was Gott kann. Wehe uns, wenn uns das, was der Mensch zustande bringt, so blendet, dass wir das Licht Gottes nicht mehr sehen. Mit dem Zerbruch der menschlichen Herrlichkeit zerbricht dann auch unsere Hoffnung. Und wehe der Generation, die Zeuge werden muss des Zerbruchs der Herrlichkeit des Menschen und dessen, was er kann. wenn sie keine Hoffnung hat auf die Herrlichkeit Gottes. Und wenn die Herrlichkeit Gottes nichts anderes als ein frommer Spruch ist, mit dem sie nichts anfangen kann. Wohl dem Menschen, der sich beschäftigt mit dem, was Herrlichkeit Gottes ist. Sie liegt nicht auf der Straße. Sie ist auch nicht in den verschneiten Bergen zu finden, wenn die Sonne scheint. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht zu finden in der Natur. Die Herrlichkeit Gottes ist noch einmal anders und größer. Bei aller Herrlichkeit der Schöpfung. Die Herrlichkeit Gottes können wir auch nicht vorwegnehmen, aber wir können sie vor Augen haben als unsere Berufung. Wir sind berufen, zu lernen in diesem Leben die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und das kann man nicht von Natur aus. Und das kann man nicht mit dem, was man in der Schule lernt. Das ist ein Werden. Das ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes in uns. Wie lernen wir, die Herrlichkeit Gottes zu schauen? Paulus sagt das in einem bewussten Gegensatz. Er sagt, in uns lebt die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, aber nicht nur das. Und dann beginnt der Satz, dem ich eigentlich der Predigt zugrunde legen möchte. Nämlich, wir rühmen uns nicht nur der Herrlichkeit Gottes, sondern wir rühmen uns der Trübsale. Das ist ein erstaunlicher Satz. Das ist ein Satz, der Widerspruch hervorruft in uns. Aber wir sind gefordert zu einem mutigen Umgang mit Problemen. Wir sind gefordert zu einem mutigen Umgang mit Bedrängnis, Gedanken, Ängsten, Träumen, Menschen, die uns bedrängen. Wir sind gefordert, das anzuschauen und nicht wegzulaufen. Herrlichkeit Gottes ist kein Alibi für Not und Bedrängnis und Elend. Vielleicht ist das der Grund, warum viele glaubende Menschen den Blick für die Herrlichkeit Gottes verloren haben, weil sie nicht gelernt haben, die Dunkelheit und Belastung der Trübsale mutig anzuschauen. Mit der Herrlichkeit Gottes im Rücken. Mit jenem "Es ist gut" Gottes im Rücken. Die bedrängenden Kräfte anzuschauen und ihnen zu begegnen. Ich glaube wohl, dass unsere Welt erfüllt ist mit Trübsal. Auch unsere hier in diesem Land. Bedrängende Gedanken, bedrängende Einsichten über die Welt. Und wer wüsste das nicht, bedrängende Menschen. In ihrer Liebe sind sie noch bedrängend. In ihrem Mitleid sind sie noch bedrängend. In ihrer Fürsorge sind sie noch bedrängend. Manchmal habe ich den Verdacht, dass wir einander in unserer Hilfsbereitschaft und Hilfswilligkeit mehr Elend und Not zufügen, als wir einander in Wahrheit helfen. Trübsale, bedrängende Kräfte, denen man ausgesetzt ist. Wie können die überwunden werden? Wie viele Menschen gehen in Therapien noch und noch, um frei zu werden von den bedrängenden Kräften? Ich will jetzt nicht sagen, woher sie kommen. Aber das Schicksal setzt sich fort, als Bedrängte bedrängen wir einander. Wer von dem Elend der Menschen in der dritten Welt bedrängt wird, bedrängt hier seine Mitmenschen, weil er selbst nicht fertig wird mit dem, was er sieht und hört und weiß. Wir nennen es dann Information. Den Bedrängnissen begegnen, mutig begegnen, in der Vergänglichkeit des eigenen Lebens. Bedrängt durch das Bewusstsein, älter zu werden, bedrängt durch Krankheit und Tod. Diese Bedrängnisse gilt es, mutig anzuschauen und ihnen entgegenzutreten mit der Herrlichkeit Gottes im Rücken. Und das Zweite, der mutige Umgang mit Bedrängnis hat seinen Grund in einer Erkenntnis. Bedrängnis, sagt Paulus, bewirke Geduld. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben die Klage gehört habe von Menschen, ach, hätte ich doch mehr Geduld. Ach, ich habe halt zu wenig Geduld, so als ob so etwas angeboren wäre. Geduld kann man nicht haben. Geduld kann man nicht kriegen, auch nicht kaufen. Geduld wird bewirkt. Und man höre und staune, Geduld ist eine Wirkung von Bedrängnissen, denen man standhält. Wer also zu wenig Geduld zu haben glaubt, der möge überprüfen, inwieweit er mit seinen Lebensproblemen davonläuft. Klar kriegt er keine Geduld. Geduld wächst am Widerstand. Am Widerstand der Problematik des Lebens gegenüber mit der Herrlichkeit Gottes im Rücken. Statt Bedrängnis zu vermeiden, zu beseitigen, zu ignorieren, gilt es, ihr Stand zu halten. Und nur wer als Bedrängter lernt, der Bedrängnis Stand zu halten, wird sie nicht auf andere übertragen und die anderen bedrängen, sondern Geduld erlangen. Wer sich bedrängt fühlt und damit die anderen bedrängt, lernt keine Geduld. Wer aber seiner Bedrängnis in der Dimension seines Lebens Widerstand leistet, sagt Paulus, bewirkt die Trübsal, Bedrängnis, Geduld. Sie wird, sie wächst, sie wird Teil meiner Persönlichkeit, Fähigkeit. Und das Dritte, in der Spannung zwischen Bedrängnis und Geduld entsteht das, was Paulus Bewährung nennt. Es ist interessant, wenn man die beiden Strichlein weglässt über Bewährung, dann wird daraus Bewahrung. Das, worum viele Menschen beten in diesem Leben. Ich glaube, wie immer sich das sprachlich verhalten mag, in der Tat, dass nur der Bewährte bewahrt wird. Es gibt im Tiefsten auf Dauer keine Bewahrung ohne Bewährung. Und das ist der kleine Unterschied, der Leben und Tod ausmachen kann in einem Menschen, dass wir, indem wir einander bewahren wollen, einander um die Bewährung bringen. Aber dort, und diese, ein Mensch, der nur bewahrt worden ist und darum sich nicht bewährt, dem wird die Bewahrung, auch durch seine Eltern, zum Verhängnis. Die innere Kraft, das Leben zu bestehen, lässt nach. Oder kommt nicht auf, Die Hoffnung zerbricht mit jeder kleinen Enttäuschung. Die Verzweiflung nimmt zu in der Tiefe des Herzens an jeder Bagatelle. Menschen lernen nicht mehr zu leben. Darum, es gibt keine Bewahrung ohne Bewährung. Und es gibt keine Bewährung ohne Geduld. Und es kommt nicht zur Geduld ohne den mutigen Umgang mit den Bedrängnissen. Darum sollte man die Bedrängnisse seines Lebens nicht verfluchen, sondern sie segnen. Segnen mit der Herrlichkeit Gottes im Rücken. Und was ist das für eine Erfahrung? Wenn ein Mensch entdeckt hat, es geht. Wenn ein Mensch in einer Lebenssituation gepackt wird, von dieser inneren Kraft, die erwachsen ist im Umgang mit den bedrängenden Kräften seines Lebens. Ich kann ihnen standhalten. Das ist unersetzlich, meine Schwestern und Brüder. Und Paulus sagt, Bewährung bewirkt Hoffnung. Eine Hoffnung, sagt er, die uns nicht zu Schanden werden lässt. Und das ist das Geheimnis. Ach, Hoffnung gibt's genug in dieser Welt. Von jedem Plakat herunter schillert uns Hoffnung entgegen. Auf einen herrlichen Sommer. Ein blaues Meer, ein blauer Himmel. Was wird uns nicht alles an Hoffnungen vorgegaukelt im Leben? Aber es geht um eine Hoffnung, die eben nicht zu Schanden werden lässt. Die große Motivation dieser Weltgeschichte ist Hoffnung. Es scheint, als trüge der Mensch in sich ein schier unerschöpfliches Reservoir, auf dem man geradezu Klavier spielen kann. Es ist erstaunlich, mit wie wenig man den Leuten Hoffnung machen kann. Nur, sie vergeht ebenso schnell. Sie zerbricht und macht dann jener bedrohlichen Verzweiflung Platz, dass Menschen auf einmal nicht mehr dieses Leben leben können. Weil sie zu Schanden wurden an den Pseudo-Hoffnungen ein Leben lang. Da droht das Alter und ist nicht mehr zu verhindern. Ja, da droht der Tod und ist unvermeidlich. Erst gefürchtet, dann ersehnt, lässt sich auf Kommando weder bestellen noch verhindern. Und wieder ist es die Hoffnung im Menschen, die zu zerbrechen scheint. Der eine zerbricht, indem er sieht, dass da einer stirbt, der noch nicht wollte. Und der andere zerbricht daran, dass er sieht, dass einer sterben will und noch nicht kann. Worauf bauen wir unsere Hoffnung, meine Schwestern und Brüder? Eine Hoffnung, die uns nicht zu Schanden werden lässt. Lasst uns die Denkweise der Bibel üben. Lasst uns ihr nachgehen, dass wir nicht an dieser Alltagslogik zerbrechen, die sich als Lüge entpuppt. Einem jeden Menschen sei Wohlergehen gewünscht, lebenslang. Denn ein jeder Mensch hat auch ohne unseren Wunsch Bedrängnis genug. Trübsale brauchen wir einander nicht zu wünschen. Die wollen nur entdeckt werden. Die Bedrängnisse, die müssen nur angeschaut werden. Und wer findet, er hätte keine, der soll mal seine Mitmenschen fragen, die er bedrängt. Der soll sie einmal im Spiegel der anderen erfahren, auf denen er ablädt, damit er sich wohlfühlt. Und das ist der Fluch unserer Zeit. Der Fluch wird über die Welt kommen, wenn es niemand mehr gibt, der bereit ist, auf sich abladen zu lassen. Mir scheint, dass eine Zeit kommt, in der alle endlich reden gelernt haben. Auch der Letzte wird dann noch von sich reden können. Aber es wird keiner mehr geben, der ihm zuhört. ihn hört. Warum hört er nicht mehr zu? Ganz einfach, weil er nicht aushält, was er da hört. Weil er voll ist, müde ist, am Ende ist, die Kraft der Hoffnung nicht mehr hat. Und daran drohen wir zu Schanden zu werden. Darum, lasst uns lernen die Denkweise der Bibel. Lasst uns dieser Logik folgen und horchen, was sie bedeutet. Was wir tun, tun wir mit einer ungeheuren Verheißung. Und ich hoffe und wünsche mir, Sie mögen spüren oder nachlesen können, wenigstens in diesen Worten, was bei Paulus aufleuchtet in seinem Leben. Die Herrlichkeit Gottes im Rücken, die zu schauen wir berufen sind, weil in unseren Herzen eine Schöpfung begonnen hat durch den Heiligen Geist. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den wir empfangen haben. Aber glaubt ja nicht, dass die Liebe Gottes und der Heilige Geist uns einfach Hoffnung geben. Das ist einer der Gründe, warum ich das ständige Singen über die Liebe Gottes und so manchmal nicht ertrage. Nämlich dann, wenn ich den Eindruck gewinne, dass sie zum Ersatz wird für die Auseinandersetzung mit den Bedrängnissen. Man kann sich nämlich auch mit der Liebe Gottes ganz schön gegenseitig bedrängen. Vom Heiligen Geist ganz zu schweigen, das hat ja eine Geschichte für sich. Es gibt so viele Menschen, die nichts mehr von ihm hören wollen, weil sie bedrängt werden von Menschen im Namen des Heiligen Geistes. Aber das Problem ist, dass die Liebe Gottes und der Heilige Geist ausgegossen in unsere Herzen Fleisch und Blut werden wollen in der schicksalshaften Dimension unseres persönlichen Lebens. Und dazu gehört die Auseinandersetzung mit den Bedrängnissen. Ich bin überzeugt, dass hier ein Geheimnis liegt. Das zu entdecken und zu bestehen uns zu hoffnungsvollen Menschen macht. Eine Hoffnung, an der wir nicht zu Schanden werden, sondern unsere Berufung erfüllen, eingeübt werden im Schauen der Herrlichkeit Gottes, für die wir berufen sind und auf die wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir schließen für einen Augenblick unsere Augen, damit wir nicht sehen, was um uns ist. Damit wir die Dinge nicht sehen und die Menschen nicht sehen. Wir schließen unsere Augen, damit unsere Kräfte sich sammeln im Innern und wir dem gegenübertreten, was uns bedrängt. Was wir sonst so schnell und so leicht auf andere abladen. Unsere eigene Trübsal und Bedrängnis, die im Kleinen und im Großen. Wir beten zu dir, um standhalten zu können. Mut zu fassen. Vertrauensvoll den Schwierigkeiten unseres Lebens begegnen zu lernen und zu erfahren, was dieses Standhalten bewirkt. Die Verheißung deiner Herrlichkeit stärkt uns den Rücken. Was wir nicht verstehen und unsere Seele auch nicht und noch nicht fühlen kann, ist Wahrheit, dass die Bedrängnis uns in eine Tiefe reifen lässt, ohne die wir deine Herrlichkeit im Rücken in Wahrheit nie vor Augen haben werden. Lehre uns die Bedeutung der bedrängenden Faktoren unseres Lebens zu erkennen und lehre uns, sie zu begrüßen, sie anzunehmen und willkommen zu heißen, damit sie bewirken mag, was sie bewirken kann. Geduld und Bewährung. Boden, auf dem man stehen kann. Kraft, in der man leben kann. Und auch eine ganz neue Freude erfährt. Vater, geh mit uns den Weg in deiner göttlichen Geduld, dass deine Liebe im Heiligen Geist, die in unseren Herzen wohnt, Gestalt gewinne in unsere Lebensweise, in unserem Selbstverständnis, in unseren Leiden und Freuden. Bereite uns zu für die Erfüllung dieser großen und uralten Hoffnung, der Vollendung deiner neuen Schöpfung. Lehre uns zu sehen, was andere nicht sehen, aber lehre uns darin zu reifen, damit wir unsere Berufung erfüllen. Ich danke dir, dass dem menschlichen Leben eine Herrlichkeit zugrunde liegt, die unsere Vorstellungen übersteigt. Und dass unserer Berufung dein göttlicher Wille zugrunde liegt, an dem wir nicht enttäuscht werden und nicht zu Schanden werden. Ich danke dir, dass in der Gestalt deines Sohnes Jesus uns der hoffnungsvolle Mensch begegnet, an dem wir lernen, getrost und mutig, uns dem eigenen Leben zu stellen, in deinem Namen. Amen.